Es ist meine Ehre und ein Vergnügen, Ihnen meinen Kollegen Professor Heinrich vorzustellen. Die letzte Buchpublikation war, glaube ich, um das zu erwähnen, Verzauberung, Methode und Gewohnheit, ein Sammelband. Ist das richtig? War das die letzte?
Wahrheit.
Das ist eine Einführung in verschiedene Wahrheitstheorie. Er interessiert sich für sehr vieles, um nicht zu sagen für fast alles. Insbesondere für Wittgenstein und etwas allgemeiner die frühe analytische Philosophie. Und darum wird es auch in dem heutigen Vortrag gehen. Ich freue mich schon sehr und bin sehr neugierig. Darf ich Sie bitten, anzufangen?
Ja, danke für die freundliche Einführung. Ich habe ein ganz bestimmtes, eher kleines Stück Text, Seiten 8 bis 17 aus Freges Funktion und Begriff, besonders abgegrenzt für meinen Vortrag. Wenn es überhaupt so etwas gibt wie ein philosophisches Drama, dann auf diesen paar Seiten. Wir haben da die Einführung des Wertverlaufs einer Funktion, die Frege selbst mit Worten kommentiert, in denen das bange Erstaunen kaum zu überhören ist, dass es nun möglich ist, die Allgemeinheit einer Gleichung zwischen Funktionswerten, also eben eine Funktion, wenn es die Allgemeinheit einer Gleichung ist, als eine Gleichung aufzufassen, nämlich als eine Gleichung zwischen Wertverläufen, ist, wie mir scheint, nicht zu beweisen, sondern muss als logisches Grundgesetz angesehen werden. Im Vorwort zum ersten Band der Grundgesetze erkennt er dann schon ausdrücklich dieses Grundgesetz der Wertverläufe als die theoriestrategische Klippe schlechthin. Da sagt er, ein Streit kann, soviel ich sehe, nur um ein Grundgesetz der Wertverläufe entbrennen, das von den Logikern vielleicht noch nicht eigens ausgesprochen ist. Ich halte es für rein logisch. Jedenfalls ist hiermit die Stelle bezeichnet, wo die Entscheidung fallen muss. Und im Nachwort zum zweiten Band, geschrieben Oktober 1902, 4 Monate nach Eintreffen des Briefs von Bertrand Russell, geht es eigentlich nur mehr darum, Haltung zu bewahren angesichts des Desasters der Erschütterung der Grundlagen seines Lebenswerks. Gern, sagt Frege, hätte er von Anfang an auf dieses fünfte Gesetz verzichtet. Das ist ein Drama innerhalb seiner Entwicklung. Und seinen Ausgang nimmt dieses Drama wirklich genau an der Stelle, wo mein Textausschnitt beginnt, mit den Worten, wir nennen nun das, wozu die Funktion durch ihr Argument ergänzt wird, den Wert der Funktion. Ich nenne diese kleine Stelle oben rot, die nenne ich die Stelle A, eventuell dann später mal, und ich nenne ihren ersten Satz A1, aber über den werde ich nicht viel sorgen, und den zweiten Satz dieser kleinen Stelle nenne ich A2, und den Vordersatz dieses zweiten Satzes nenne ich A2a und den Nachsatz, der mit weil beginnt, nenne ich A2b. Eine nicht geringere Brisanz, aber in einer Entwicklung, die weitgehend über Freges eigenes Leben und seinen eigenen Horizont hinausliegt, hat der Satz vom Ende meines Abschnitts. Können wir jetzt vielleicht da auf der Seite 16 zeigen. Der Satz... Die sprachliche Form der Gleichungen ist ein Behauptungssatz. Darauf folgt, das geht dann weiter auf Seite 17, wenige Zeiten später, so etwas Ähnliches, nämlich ganz oben, Behauptungssätze im Allgemeinen, so etwas Ähnliches wie die Umkehrung. Behauptungssätze kann man ebenso wie Gleichungen oder analytische Ausdrücke auf diese Art zerlegt denken. Auf diese Worte, die da stehen, nicht? Behauptungssätze im Allgemeinen kann man ebenso wie, ja, auf diese Worte kann man das ganze enorme Interesse zurückbündeln, das vor allem von der Mitte des 20. Jahrhunderts an sich auf Freges Theorien als eine Philosophie der Sprache konzentriert hat. Ich werde Ihnen in folgenden Andeutungsweise sehr schnell und nebeneinander zeigen, wie diese beiden auf den ersten Blick sachlich unabhängigen Passagen miteinander zusammenhängen, also die über den Wert der Funktion und die da über die Behauptungssätze. Und zwar meine ich, in diesem Text zusammenhängen und nicht sozusagen in einer Theorie argumentationsstrategisch optimierten Rekonstruktion, sondern wirklich im Text. Also eine Zeit lang habe ich mir überlegt, aber da war schon zu spät, diesen Vortrag in einer Sektion Literaturästhetik eher als in dieser hier. Also wirklich die Textschichtung ist das, was mich interessiert und nicht, wie man die Argumente optimieren kann. Und zwar hängen sie zusammen durch die sehr, sehr anspruchsvolle Reflexion und Frages, die dazwischen liegen, über den Begriff der Gleichung. Um den Stellenwert dieser Überlegungen würdigen zu können, ist noch eine zweite historische Bemerkung angebracht, nämlich, dass der ganze Aufsatz aus dem Jahr 1891 als solcher und vielleicht sogar unabhängig von diesen beiden spektakulären Punkten eine hochsignifikante Station in Freges Entwicklung ist. 1893 werden die Grundgesetze erscheinen, die das Programm der Begriffsschrift weiterführen, die aber auch wesentliche Klarstellungen, Korrekturen und Neuerungen gegenüber der Begriffsschrift bringen. Und 1891 und 92 stellt Frege eben in mehreren Aufsätzen, von denen der erste Funktion und Begriff ist, diese neuen Gedanken informeller Weise, zugleich aber umso ausführlicher und skrupulöser dar. Also eine vorwegnehmende Exposition der entscheidenden Elemente seiner theoretischen Entwicklung, wie sie sich dann in den Grundgesetzen in strenger Form und weitgehend implizit niederschlagen werden. Ich würde aber diese zweite historische Bemerkung gar nicht machen, lege nicht nach Freges eigener Aussage der wichtigste jener Fortschritte, die er da gemacht hat, gerade in der Auffassung der Gleichheit und der Gleichung. Also ich lese jetzt die Stelle nicht vor, die da in den, auf Seite 7 des Vorworts zum ersten Band. Es handelt sich um Selbstkritik in der Sache des in § 8 der Begriffsschrift eingeführten Dreistrichs, Triple Bar, also desjenigen Symbols, das von zwei verschiedenen sprachlichen Zeichen zum Ausdruck bringen soll, dass sie denselben Inhalt haben. Und innerhalb der Begriffsschrift hat das die enorme Bedeutung, dieser § 8, dass das sozusagen die semantische Dimension in seiner Grundlegung der Logik anschneidet. Hier kehren, wie Frege gesagt, die Zeichen ihr eigenes Selbst hervor, indem sie in ihrer Zeichenhaftigkeit sich von dem von ihnen bezeichneten Inhalt unterscheiden, also diesem von ihnen bezeichneten Inhalt gegenübertreten. Und mit der Redeweise dort von den verschiedenen Bestimmungsweisen ein und desselben Inhalts wird genau jene Dimension kompakt und undifferenziert getroffen, die sich dann in Sinn und Bedeutung, Wahrheitswert und Gedanken aufgliedert oder, wie Frege selbst in den Grundgesetzen sagt, zerfällt. Da ist mir das, was ich Inhalt genannt habe, zerfallen in zwei Komponenten. Er spricht von einer tief eingreifenden Entwicklung meiner logischen Ansichten. Aus der unkritischen Verwendung des Dreistrichs resultieren Widersprüchlichkeiten der Art, dass eben nicht klar ist, was eigentlich gleichgesetzt wurde. Die Zeichen selbst oder die Bestimmungsweise oder das Bestimmte. Und jetzt ist das eine entwicklungsgeschichtlich ganz entscheidende Sache, ist zu kapieren, dass seine erste und die primäre Maßnahme gegen diese undifferenzierte, gegen diese Fehleranfälligkeit darin besteht, den Dreistrich zu eliminieren zugunsten eines Gleichheitszeichens, so wie es in den Gleichungen der Arithmetik gebraucht wird. Das steht auch am Anfang des Aufsatzes auf der zweiten Seite gleich von Funktion und Begriff. Also für die Identität der bezeichneten Gegenstände. Komplementär resultiert daraus. Komplementär. Und das ist die erste Maßnahme. Das ist ein Remedium dagegen. Und sekundär und komplementär, aber natürlich auch notwendig, resultiert daraus die Verpflichtung für die auf diese Weise ausgegrenzten Identitäten, zum Beispiel von Funktionen oder von Gedanken, eine Rekonstruktion jetzt eigens nachzuliefern, auf der Basis der einfachen Gegenstandsgleichheit, wie sie in der Arithmetik vorkommt. Und ohne sozusagen das Gleichheitszeichen jetzt mit einem zusätzlichen Sinn aufzuladen oder ein neues Gleichheitszeichen einzuführen. Einfach durch zusätzliche Definitionen und Gesetze. Und dieser Aufgabe, sozusagen komplementär jetzt wieder sozusagen fassbar zu machen, was hier wegreduziert worden ist, stellt sich Frege mit einer Doppelstrategie. Einerseits mit eben einer Theorie der indirekten Rede, die auf dieser Unterscheidung von Sinn und Bedeutung aufbaut, also der sogenannten ungeraden Bedeutung. Und da könnte man darüber reden, wie eben im Anschluss, also der Herr Eder beschäftigt sich da eben mit dieser, mit den Möglichkeiten von diesen Grundlagen der Geometrie her, eine Verwendung dieses Ansatzes für die Formulierung von metalogischen Sätzen oder so nachzuweisen. Andererseits auch der zweite Horn sozusagen in dem Bemühen um eine Gesetzmäßigkeit, die auf der einen Seite die Beziehungen von Funktionen zueinander und andererseits Gleichungen miteinander verbindet. Und genau dieser Gedankengang, wie man Beziehungen von Funktionen untereinander mit Gleichungen verbinden kann, der liegt hier auf diesen wenigen Seiten vor, auf die ich mich beziehe. Und er beginnt mit der Einführung eben des Begriffes Funktionswert im direkten Zusammenhang mit der Gültigkeit einer arithmetischen Gleichung, genau in dem Sinn, wie er das Gleichheitszeichen jetzt in Hinkunft ausschließlich verwendet sehen will. Also verbal sollte jetzt die Verbindung sichtbar geworden sein, die der Begriff Gleichung zwischen den beiden Themen des Grundgesetzes 5 einerseits und der Zerlegung der Behauptungssätze in einen ungesättigten Teil und einen Eigennamen stiftet. Meine Überlegungen fangen nicht beim Anfang an, sondern bei dem zweiten Punkt von hinten. Am Ende der Textstelle stehen zwei Aussagen, deren Verhältnis zueinander problematisch ist. Die erste lautet eben, also jetzt sind wir wieder bei 16, 17, die erste lautet, die sprachliche Form der Gleichung ist ein Behauptungssatz. Die zweite Aussage lautet, Behauptungssätze im Allgemeinen kann man ebenso wie Gleichungen etc. zerlegt denken in zwei Teile. Ganz oben. Und dann kommt das Cäsar-Beispiel, ne? Das uns das sozusagen vor Augen führt, was das bedeutet. Jetzt ist so, es besteht eine natürliche Tendenz, die Aussage 1, die nenne ich E1, die sprachliche Form der Gleichung ist ein Behauptungssatz, ungefähr so zu deuten oder so zu verstehen, dass sie sagt, dass hier zwei verschiedene Arten von Entitäten, nämlich Gleichungen und Behauptungen, auf zwei Ebenen aufgeteilt werden, auf die Ebenen von Sachverhalt und sprachlichem Ausdruck sozusagen. Also da gibt es die Gleichung auf der Sachebene oder Objektebene und sozusagen eine Ebene, wo das ein Ausdruck davon existiert oder wo das eben in einer bestimmten Form noch einmal, in einer bestimmten anderen zusätzlichen Form noch einmal da ist. Während in der Aussage E2 am Anfang der nächsten Seite Gleichungen und Behauptungen gleichrangig und als in gleicher Weise zerlegbar gesehen werden. Natürlich sind diese beiden Aussagen in den verschiedenen Szenarien, vielleicht überhaupt immer in jedem Szenario, miteinander verträglich. Es könnte zum Beispiel wohl sein, dass zwar alle Behauptungssätze nach demselben Muster wie Gleichungen zerlegbar sind, aber trotzdem nur manche Behauptungssätze sprachlicher Ausdruck oder sprachliche Form von Gleichungen sind. Also zwar genau gleich zerlegbar sind, aber nicht jeder Behauptungssatz eine Gleichung zum Ausdruck bringen müsste. Das zeigt, allein diese Überlegung zeigt, dass die zweite Behauptung in der ersten kein Fundament zu haben braucht, also unabhängig von der ist. Überhaupt ist es so, dass, warum es so sein soll, dass Behauptungssätze im Allgemeinen so wie Gleichungen zerlegbar sind, hier überhaupt nicht ausdrücklich gemacht wird. Dafür gibt es an dieser Stelle kein Argument, warum das so sein soll. Liest man ein kleines bisschen weiter auf die nächste Seite, aber ich weiß es nicht, geht es da noch weiter. Es wird klarer. Frege schließt dann, das müssen wir jetzt nicht zeigen, schließt dann aus der Tatsache, dass ein Behauptungssatz ein sprachliches Zeichen ohne Wert.
Welche Seite 19?
Ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schließt Frege aus der Tatsache, dass ein Behauptungssatz ein sprachliches Zeichen ohne Leerstelle ist. Wahrscheinlich wird es 98 sein. Da schließt er einfach daraus, dass seine Bedeutung ein Gegenstand sein muss und dass dieser Gegenstand ein Wahrheitswert ist. Wie dieser Schluss funktioniert, bleibt verborgen. Da aber Wahrheitswerte ausschließlich als Werte für solche Funktionen eingeführt sind, die mit dem Gleichheitszeichen gebildet wurden, und das ist der springende Punkt, das ist das, was auf der Seite 12, das werden wir dann später sehen, stattfindet, so kann auf diesem Weg das für die Gleichungen erarbeitete Gerüst, also der Begriff des Wahrheits, der Begriff Wahrheitswert, die Definition vom Begriff, die ja für die Gleichungen schon stattgefunden hat, einfach für Behauptungssätze importiert werden. Also im Nachhinein kriegt man da schon ein bisschen sozusagen, wie er sich das denkt. Wenn man noch ein kleines Stückchen weiterliest, dann, lassen wir so sagen, beginnen schwere und dunkle Schatten auf diese ganze Konstruktion zu fallen, denn die dann sozusagen von ihm dargestellte, ganz stark verschärfte Trennung von Urteil und Behauptung, also die Trennung sozusagen des Urteilsstrichs vom Waagrechten, von Behauptung und, wie er früher gesagt hat, beurteilbaren Inhalt, bringt ja genau diese spezielle Beziehung zwischen Gleichung und Wahrheit gerade wieder unter Druck. Mit einer Gleichung wie, sagt er dann, 2 plus 3 ist 5, wird ein Wahrheitswert nur hingeschrieben, nur benannt. Und erst mit dem Urteilsstrich wird gesagt, dass dieser Wahrheitswert, der da benannt ist, auch das Wahre sei. Sehr subtil. Die Verschärfung ist natürlich, das ist eine Verschärfung, die wirklich charakteristisch ist in seiner Entwicklung, weil das in den Grundgesetzen noch drastischer und deutlicher ausgedrückt wird. Das ist eine Sache, die zu sehr ernsten Konsequenzen führt. Geht sich jetzt nicht aus, Ihnen da ein Beispiel zu geben. Ich möchte vor allem an dieser Stelle ein Missverständnis abwehren, das aber so groß ist, dass wahrscheinlich sowieso nicht so leicht wer draufkommt, nämlich das Missverständnis auf diese Weise, mit dieser Unterscheidung von Behauptung und Inhalt oder Waagrechten, würde erklärt, worin die besondere Ausdrucksrelation besteht, in der ein Behauptungssatz zu der entsprechenden Gleichung steht. Im Sinne der Aussage, der ersten Aussage E1 auf Seite 6, nein, die Sprachenform der Gleichung ist ein Behauptungssatz. Das würde sozusagen die Trennung von Behauptung und Waagrechten, Behauptung und Inhalt sozusagen genau das erklären. Das macht sie nicht, das ist überhaupt nicht der Fall, denn wenn der Urteilsstrich für den Behauptungssatz als sprachlichen Ausdruck wesentlich wäre, könnte man die zweite Aussage nicht aufrechterhalten. In der Fußnote 7 sagt Frege, dass der Urteilsstrich nicht zur Bildung eines Funktionsausdrucks verwendet werden kann und wenn er in der inneren Struktur dessen sozusagen essentiell ist, was ein Behauptungssatz genannt wird, dann könnten eben Behauptungssätze nicht auf dieselbe Weise wie Gleichungen zerlegt werden. Wenn es überhaupt eine rückwirkende Klärung gibt aus dieser Bemerkung, dann nur die umgekehrte, nämlich, dass auch schon vorher unter Behauptungssätzen immer etwas zu verstehen war, in dem gerade das Element der Behauptung nicht enthalten ist. Ganz, ganz wichtig. Und so ist es ja in der Tat bei Frege. Auch Caesar eroberte Gallien ist aus dieser Perspektive ein bloßer Name eines Wahrheitswerts und erst das hinzukommende Urteil sagt, dass der das Wahre sei. Man muss sich aber auf jeden Fall fragen, auch wenn das nur eine sozusagen keine gute Antwort ist, muss man sich auf jeden Fall fragen, was eigentlich damit gemeint sein kann, dass die sprachliche Form der Gleichungen ein Behauptungssatz sei. In dem letzten Absatz auf Seite 16 schaut es ein bisschen so aus, wenn man das da liest, schaut es ein bisschen so aus, als könnte die Tatsache, dass der Behauptungssatz einen Gedanken enthält, der wahr oder falsch ist, etwas mit seiner Eignung zu tun haben, Gleichungen sozusagen in eine sprachliche Form zu bringen. Wenn wir aber auf Seite 13, jetzt müssen wir auf die Seiten 13 und 14 schauen, wenn man auf diese Seiten zurückschaut, dann werden alle diese Unterschiede, von denen dort auf 16 über den Behauptungssatz die Rede war, hier schon in Bezug auf Gleichungen gemacht, und zwar auch mit allen relevanten Konsequenzen. X Quadrat ist 1, was da steht, irgendwo steht das, ganz oben, ja, x Quadrat ist 1, ist eine Gleichung, Frege sagt das wörtlich. Und was ist denn, muss man sich jetzt fragen, ein besserer sprachlicher Ausdruck dieser Gleichung als das, was da steht? Was wäre denn ein besserer sprachlicher Ausdruck dieser Gleichung als sie selbst? Es scheint überhaupt nicht so, als würden wir noch irgendwas anderes brauchen, um den Gedanken auszudrücken, den sie ausdrückt. Eher wird man Zweifel haben, berechtigte Zweifel haben, glaube ich, ob überhaupt irgendetwas anderes diesen Gedanken ausdrücken kann. Natürlich gibt es viele Gleichungen, die dasselbe bedeuten, also nämlich auch wahr sind, und es gibt unter denen dann auch wieder viele, die rechts und links oder rechts oder links Ausdrücke stehen haben, die dieselben Gegenstände bezeichnen, aber die drücken alle nicht denselben Gedanken aus. Man muss meines Erachtens im Lichte dieser Überlegung Freges Satz E1, also den Satz Behauptungssatz ist die sprachliche Form der Gleichung, so verstehen, dass da nicht noch von einem zusätzlichen sprachlichen Gebilde die Rede ist, mit Behauptungssatz, wovon er ja auch überhaupt kein Beispiel gibt, ja? Sondern dass er sagen will, dass das, was hier Gleichung genannt wird, als sprachliches Gebilde gesehen ein Behauptungssatz ist. Ich glaube, man kann es nicht anders verstehen. Die Übertragung des Zerlegungsmodells der Gleichungen auf Behauptungssätze der gewöhnlichen Sprache, wie das Cäsar-Beispiel, kommt also ganz ohne Rückhalt in so einer Ausdrucksbeziehung aus und ist eigentlich nur von der Art, wir haben, so ich paraphrasiere, wir haben in Gleichungen einen Typ von Behauptungssätzen, die zerlegen wir so und so und ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht auf alle Behauptungssätze übertragen sollte. Den Anfang des zweiten Satzes, Behauptungssätze im Allgemeinen, sollte man also eigentlich so lesen, Behauptungssätze im Allgemeinen kann man ebenso wie jene speziellen Arten von Behauptungssätzen, die gleichen Dinge, so zerlegen. Diese Beobachtung spielt vielleicht noch einmal eine Rolle, wenn wir zu der Stelle am Anfang zurückkommen. Jetzt gehe ich nicht ganz an den Anfang zurück, sondern komme zu der mittleren Stelle auf Seite 12, wo die Gleichungen überhaupt in den Gedankengang erst hineinkommen. Also die eigentlich das näher gelegene Fundament für diese Überlegungen über Gleichung und Behauptungssatz ist. Man kann die Stelle so bezeichnen, dass man sagt, bis dorthin hat er erklärt, bis dorthin hat er erklärt, bis dorthin hat er erklärt, was eine Funktion im Allgemeinen ist und wie man Beziehungen zwischen Funktionen zum Ausdruck bringen kann. Und ab da beginnt er eine bestimmte Klasse von Funktionen auszuzeichnen, nämlich die Begriffe. Und das läuft über den hier gestifteten Zusammenhang zwischen Gleichung und Wahrheit. Das wäre eine Identifikation der Stelle und der argumentationsstrategischen Gesichtspunkt, so quasi. Was ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist die Auszeichnung dieser Stelle unter literarisch-rhetorischem Gesichtspunkt. Was sagt er nämlich, warum das so ist? Der Fortschritt der Wissenschaft hat das mit sich gebracht, dass der Kreis der Rechnungsarten stetig erweitert wurde, der Rechnungsarten, die zur Bildung eines Funktionsausdrucks beitragen können, dann sagt er auch, was als Argument und als Wert in Betracht kommen kann, wurde erweitert. Aber hier ist der erste Aspekt wichtig. In der Verlängerung dieser fortschrittlichen Tendenz, es spricht das 19. Jahrhundert, also der Fortschrittsgeist der Wissenschaft, nimmt Frege zu den Zeichen Plus und Minus noch das Gleichheitszeichen hinzu, sodass auch Ausdrücke wie x² gleich 1 jetzt als Funktionsausdrücke gelten. Und dann kommen eben diese berühmten Passagen hier. Und so wird, das muss man nicht interpretieren, so wird auf der offiziellen Oberfläche des Textes das Gleichheitszeichen als Zeichen begrüßt, sozusagen festlich begrüßt, dass auch zur Bildung eines Funktionsausdrucks in der Arithmetik verwendet werden darf. Und kaum ist das geschehen, treten natürlich sofort die ungeheuerlichsten Folgen ein. Was sind denn das für eigentümliche Werte, die diese Funktionen haben? Hier liegt aber, das muss man schon sehen, die ganze Basis, zusätzlich der Annahme, dass Behauptungssätze keine Leerstellen haben, die ganze Basis für den Übergang zu dem Cäsar-Beispiel. Ich mache da nur zwei kleine Nebenbemerkungen. Erstens, dass es ganz wichtig ist zu sehen, worum es sich hier handelt. Also was das ist, was er uns hier vorführt, nämlich nicht irgendeine Maßnahme zur Einführung des Gleichheitszeichens, sondern die Einführung des Gleichheitszeichens als Zeichen zur Bindung von Funktionsausdrücken. Das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, wir führen so das Gleichheitszeichen so ein oder wir zeigen Ihnen, wie in der Arithmetik das Gleichheitszeichen verwendet wird. Hier geht es nicht um Identität in dem Sinn, wie sie in § 7 der Grundgesetze Band 1 definiert wird, sozusagen als eine zweistellige Relation, sondern hier geht es um die Bindung von Begriffen, wie Quadratwurzel aus 4 und dergleichen. Und was ich Ihnen jetzt im letzten Teil meiner Ausführung, geht sich noch ein letzter aus, nahelegen möchte, ist, dass diese Aufnahme der Gleichheit in den Kreis der funktionsbildenden Zeichen insgesamt eine rhetorische Fassade ist. Darum sage ich, stelle ich sozusagen einen literaturkritischen Anspruch an in meinem Referat, dass in Wirklichkeit in dem Text schon längst davor das Gleichheitszeichen, und zwar nicht irgendwie, sondern als funktionsbildendes Zeichen, eine Rolle gespielt hat. Dazu gehen wir jetzt zurück auf diese erste Stelle, Stelle A. Das steht kurz davor, vor der Stelle A gibt es eine Erklärung des Zerlegungsmodells, das seinem Funktionsbegriff zugrunde liegt, das bilden wir hier nicht ab, aber auf der Basis dieser Erklärung können wir A1 so lesen, wie diese kleine Zeichnung zeigt, die sehr unbeholfen. Ne? Also, der Wert, ne? Also, da hat man Da hat man, aber das sagt er, die Stelle, die wir hier kommentieren, ist eigentlich fast die einzige, in der er das wirklich wörtlich sagt. Wir haben das Argument und das Zeichen des Arguments, die Funktion und den Ausdruck der Funktion und der Wert der Funktion für ein gegebenes Argument ist einfach nichts anderes als derjenige Gegenstand, der von dem so gebildeten sprachlichen Ausdruck, wenn wir das, die Funktion, das Zeichen, den Ausdruck der Funktion durch das Argumentzeichen ergänzen, ja, ist der Wert der Funktion nichts anderes als der Gegenstand, der von dem so gebildeten sprachlichen Ausdruck bezeichnet wird. Also in dem Beispiel, wir gehen wieder zurück auf die Stelle A, ist das einfach die Zahl 3. Der Ausdruck 2 mal 1 zum Quadrat plus 1 bezeichnet die Zahl 3. Das heißt, er bezeichnet dasselbe Ding wie das Zeichen 3, wenn ich jetzt einen Dreier auf die Tafel schreibe. Und deshalb kann Frege völlig zu Recht sagen, und das ist ganz extrem wichtig, deshalb könnte Frege völlig zu Recht sagen, dass er da in dem Satzteil A2b, also in dem, was nach dem Weil kommt, das Gleichheitszeichen wirklich programmgemäß genau so verwendet, wie es in der Arithmetik verwendet wird und in Übereinstimmung mit seiner Ankündigung. Nämlich genauso, dass die Bedeutung der rechtsstehenden Zeichenverbindung dieselbe sei wie die der linksstehenden. Die interessante Frage ist natürlich, warum beginnt das mit Weil? Warum beginnt dieser Satzteil, warum gibt es da ein Weil? Was soll denn dadurch begründet werden, dass 3 gleich 2 mal 1 zum Quadrat plus 1 ist? Dass 3 der Wert jener Funktion für das Argument 1 ist, der Gegenstand, der von dem Zeichen 3 bezeichnet wird. Das soll dadurch begründet werden, das steht davor. Es soll durch die Gleichung begründet werden, dass 3 der Wert der Funktion für das Argument 1 ist. Was begründen hier heißt, kann man sich vielleicht ein bisschen anschaulich machen, wenn man in den Gedankengang probehalber mal das Cäsar-Beispiel einsetzt. Dann erhält man, Anführungszeichen, Punkterl, eroberte Gallien, liefert für Cäsar, Sie können immer da auf das schauen, was da steht. Eroberte Gallien liefert für Cäsar den Wert, das Wahre, weil Cäsar Gallien eroberte. Genauso liefert jene Funktion den Wert 3 für das Argument 1, weil 2 mal 1 zum Quadrat plus 1 gleich 3. Was uns das nahelegt und was auch in einer gewissen Weise, weil man muss es dann noch qualifizieren, es stimmt nicht ganz, was uns das nahelegt, ist zu sagen, die Gleichung in A2b ist der Sachverhalt, der das A2a verifiziert. Weil es so ist, dass diese Gleichung gilt, ist es so, dass 3 der Wert für die Funktion da ist. Es ist der Sachverhalt, der das verifiziert, so wie die Eroberung Galliens durch Cäsar der Sachverhalt ist, der sozusagen verifiziert, dass das Wahre der Wert für die Einsetzung Cäsars in eroberte Gallien wird. Nun ist es aber so, das Zeichen 3 bezeichnet diesen Gegenstand, der der Wert der Funktion ist, auch nicht sicherer oder genauer, authentischer oder sonst irgendwie besser oder in einer bevorzugten Weise als das Zeichen 2 mal 1 zum Quadrat plus 1. Warum sollte die Begründung, das was nach dem Weil kommt, nicht lauten? 3 ist der Wert jener Funktion für das Argument 1, weil 2 mal 1 Quadrat plus 1 gleich 51 weniger 48. Wenn mein Vortrag zu kurz ist und Ihnen bei der Diskussion die Fragen ausgehen, erzähle ich Ihnen dazu einen Witz. Wenn die Gleichung, so wie sie in der Arithmetik vorkommt, so gemeint, wie sie wirklich in der Arithmetik vorkommt, und daran hätte sich ja auch, nichts anderes ist als die Feststellung der Bedeutungsgleichheit verschiedener Zeichen, da kann von dieser Gleichung auch keine stärkere Begründung für die Zahl 3 als Wert der Funktion ausgehen, als von irgendeiner anderen, deren Glieder denselben Gegenstand bedeuten. Der Sinn der Begründung, der Sinn dieses Weil, ist nicht, die Zahl 3 auf eine bevorzugte Weise zu identifizieren, sondern der Sinn ist, so etwas wie einen Sachverhalt aufzurufen, der A2a verifizieren könnte und auf diese Weise eine Funktion zu definieren, und zwar eine Funktion, die dem Paar aus einem Funktionsausdruck und einem Argument den Gegenstand zuordnet, den der so gebildete Ausdruck bezeichnet. Das ist das, worum es geht. Was die Gleichung sozusagen sagt, ist die Regel für eine Funktion, die einem Paar, das aus einer Funktion und einem Argument gebildet wird, den Wert dieser Funktion für dieses Argument zuordnet. Und diese Funktion heißt Wert. Das ist das, was der Vordersatz vor dem Weil umgangssprachlich angibt. Die Stelle A ist nichts anderes als eine Regel für den Gebrauch einer bestimmten Funktion zweiter Stufe. 3 ist dann ein Wert von f von x für ein Argument A, wenn die entsprechende Gleichung gilt. Die Gleichung schaut aus wie ein Sachverhalt und spielt ein bisschen so die Rolle wie ein Sachverhalt. Sie kann nicht wirklich ein Sachverhalt sein. In Wirklichkeit muss man sie nehmen sozusagen als einen Ausdruck einer Objektsprache oder sowas Ähnliches. Liegt nahe, sie zu betrachten. Und von dieser Regel ausgehend entwickelt Frege, von der Regel ausgehend, von dem, was da steht, ausgehend, entwickelt er den Begriff des Wertverlaufs und die Gesetzmäßigkeit, mit der die Identität von Wertverläufen etwas über die Beziehung von Funktionen aussagt. Und das entscheidende zusätzliche Mittel, das jetzt noch kommt, das er dabei verwendet, ist das Beispiel oder der Nutzen, den er zieht aus dem Beispiel mit der analytischen Geometrie. Also, wo sind wir da jetzt? Jetzt sind wir auf Seite 9. Genau. Also, die gemeinhin sogenannte Gleichung Y, normal, nicht, was man so sagt, die Gleichung Y gleich x² minus 4x, die Parabelgleichung, sagt man. Nicht. Die gemeinhin sogenannte Gleichung der analytischen Geometrie ist natürlich keine Gleichung, nicht, sondern das ist eine Verallgemeinerung einer Gleichung, also es ist eine Funktion. Das ist keine Gleichung, sondern eine Funktion. Und man kann sie so, wie sie da steht, wenn man sich nur diesen Ausdruck anschaut, auffassen als eine Funktion mit zwei Argumenten, die aus Ausdrücken der Art 73 ist 3 mal 3 weniger 12 oder so gewonnen wurde. Ne? Der Wert dieser Funktion ist für gewisse Zahlenpaare das Wahre, für andere Zahlenpaare und für Paare von überhaupt irgendwelchen anderen Gegenständen ist er immer das Falsche. Also das kann man auch, das stimmt genau überein mit dem, was in § 7 der Grundgesetze steht, was Identität ist. Aber, wenn man den Text liest, den Frege dazu schreibt, dann sagt er dort ganz ausdrücklich und mit sehr viel Nachdruck, dass so dieser Ausdruck nicht aufgefasst werden soll. Lesen Sie Freges Worte. Wo steht das? Genau. Wobei y den Wert der Funktion und den Zahlenwert der Ordinate ebenso wie x das Argument und den Zahlenwert der Abszisse. Also x bedeutet das Argument einer Funktion an, nämlich der Funktion x² minus 4x und y deutet den Wert dieser Funktion an. Ja? Das Gleichheitszeichen, so wie es hier verwendet wird in diesem y ist gleich x² minus 4x, wird ganz anders verwendet als in den arithmetischen Ausdrücken, von denen er am Anfang gesprochen hat. Nämlich stellt eine Beziehung her zwischen einerseits der Funktion mit dem Argumentzeichen, also zwischen diesem Paar auf der einen Seite und dem Wert auf der anderen Seite. Der Ausdruck ist also, wenn wir an die Stelle A zurückdenken, nicht, wenn wir jetzt auf die Seite 8 zurückgehen, ist dieser Ausdruck eben nicht eine Verallgemeinerung von dem da, von A2, sondern es ist eine verallgemeinerte Übersetzung des Vordersatzes in Wirklichkeit. Ja, die sogenannte analytische Gleichung, was den analytischen Ausdruck, ist eine verallgemeinerte Übersetzung des Vordersatzes. Der analytische Ausdruck ist seiner Struktur nach eine Funktion zweiter Stufe mit zwei Argumenten, also verschiedenstufige Funktion zweiter Stufe mit zwei Argumenten. Ich sage deswegen, dass es sich um eine Übersetzung handelt, weil das Gleichheitszeichen hier eben tatsächlich nichts anderes ist als eine Übersetzung des Wortes ist, ne, aus A2a. Was da vorgeht, ist ein Schritt, ist der Schritt zur Einführung des Gleichheitszeichens als funktionsbildender Ausdruck. Also hier kommt das Gleichheitszeichen wirklich als funktionsbildender Ausdruck zum ersten Mal vor, aber in einem ganz, ganz engen und ganz spezifischen Kontext. Und überhaupt nicht so, wie er dann sagt, dann nehmen wir halt auch noch x² ist 1 dazu oder so. In einem ganz spezifischen Kontext, nämlich in Bezug auf eine Funktion zweiter Stufe mit zwei Argumenten. Und wenn Sie bedenken, dass Frege im selben Text auf Seite 26 sagen wird, dass der Unterschied zwischen Funktionen zweiter und solchen erster Stufe ebenso groß und scharf ist wie der zwischen Funktionen erster Stufe und Gegenständen, dann sieht man, dass das keine läppische Sache ist. Wenn man an der Stelle dann weiterliest, diese Geschichte mit der analytischen Geometrie, jetzt müssen wir wieder da weiter, dann kommt als nächstes ein Vergleich zwischen zwei Funktionen im eigentlichen Sinn. Das ist dann, das terminiert dann hier, wo man sieht, wie geht es jetzt, zwei Funktionen miteinander zu vergleichen. Für sie gilt, wenn sie mit dem gleichen Argument ergänzt werden, dass sie dann auch immer denselben Wert liefern. Wie kann man diesen Umstand als Gleichheit fassen? Das ist jetzt genau der springende Punkt. Hier hat die Begriffsschrift diese Triple Bar hingesetzt. Ne? Also die eine Funktion ist gleich der anderen. Der eine Inhalt, der Inhalt, den das eine bezeichnet, ist derselbe Inhalt. Das will er jetzt nicht, das tut er jetzt nicht. Sondern in Wirklichkeit steht hier folgender Gedanke dahinter. Wenn Sie für jedes Argument den gleichen Wert haben, dann kann man das so verstehen. Ich nehme ein Argument nach dem anderen und bekomme für jedes Argument zwei Gleichungen, von denen jede auf der rechten Seite immer die gleiche Zahl stehen hat. Also jeder dieser Ausdrücke liefert mir dann für jedes Argument sozusagen eine Gleichung. Ich habe auf der einen Seite solche Gleichungen, wo das Gleichheitszeichen schon für eine Funktion zweiter Stufe verwendet wird und kann dann nach dem ersten der Koenai-Enoyae von Euklid, Tato Auto Isa Kai Allelois, Estin, dann auch die beiden linken Ausdrücke gleichsetzen. Das ist das, was ich hier mache. Ne? Ich habe für jedes Argument zuerst zwei Gleichungen, dann eine Gleichung der jeweiligen linken Seiten. Und von dieser Gleichung ist das eine Verallgemeinerung. Für jedes x, sagt und wenn diese Gleichung so verstehen, wenn es so, dass sie jetzt sagen, was für ein Argument auch für x eingesetzt werde. Ja? Also, hier haben wir sozusagen die tatsächlich erste und richtige und auch sozusagen arbeitende Einführung des Gleichheitszeichens als funktionsbildenden Ausdruck. Der letzte Schritt vor der offiziellen Einführung der Gleichheit in den Symbolismus. Der letzte Schritt ist dann die Definition der Wertverlaufsgleichheit auf derselben Seite 9, die tatsächliche Aufnahme des Gleichheitszeichens in die funktionsbildenden Zeichen. Eine Minute. Schluss. Was ist hier tatsächlich vorgefallen, was ist gelungen? Die schrittweise und nachvollziehbare Konstruktion einer Gesetzmäßigkeit für den Vergleich von Funktionen via die Gleichung von Wertverläufen. Und der wesentliche Schritt in dieser Rekonstruktion ist die Einführung der Gleichheit als funktionsbildendes Zeichen gewesen, allerdings ausschließlich in dem speziellen Kontext einer Funktion zweiter Stufe mit zwei Argumenten. Über diesen Vorgang schiebt Frege zwei Seiten später eine Inszenierung der Einführung der Gleichheit als funktionsbildendes Zeichen, die in Wahrheit nur legitimiert wird als eine Erweiterung durch den Fortschritt der Wissenschaft. Auf dieser Inszenierung aber ruht, ohne weitere Begründung, die Verallgemeinerung auf Behauptungssätze der gewöhnlichen Sprache. In Wahrheit hat er nichts anderes gemacht, als gesagt, bilden wir halt eine Funktion der Form x² ist 1. Das Interessanteste an seinem Aufsatz, meinem Gefühl nach, sind deshalb vielleicht zwei Stellen, die in dieses Theater, in dieses Schauspiel sozusagen nicht hineinpassen und das ein kleines bisschen konterkarieren und insbesondere diesen Begriff der Erweiterung konterkarieren. Am Anfang der Seite 15, direkt nach der Einführung der Gleichheit, bringt er die Frage der Rechtfertigung dieses Verfahrens noch einmal auf. Ferner könnte gefragt werden. Eindeutig ein bisschen mit schlechtem Gewissen, dass auch die Selbsteinordnung in den Fortschritt der Wissenschaft eine so nonchalante Verkündigung nicht rechtfertigt. Es könnte gefragt werden, zu welchem Zweck denn die Zeichen in den Kreis derer aufgenommen wurden, die einen Funktionsausdruck bilden helfen. Die Begründung, die er jetzt gibt, ist absolut verblüffend. Insofern, als sie mit dem, was tatsächlich vorgefallen ist, nichts zu tun hat. Nämlich, er gibt jetzt als Begründung das Bedürfnis einer Begründung der Arithmetik in der Logik an. Nicht Erweiterung, sozusagen der Sprache der Arithmetik gibt er jetzt als Begründung dafür an, sondern das Ziel einer Begründung der Arithmetik aus der Logik. Dass eine strengere Begründung der arithmetischen Gesetze auf eine logische und nur auf solche zurückführt. Man könnte sagen, dass diese Passage verrät, dass das, was er eigentlich wollte, nichts anderes war, als auf einem einfachen, schnellen Weg Wahrheit als Grundbegriff der Logik einzuführen. Erweiterung in einem anderen Sinn, das wäre ein Punkt, der jetzt ein bisschen an das anschließt, was Herr Schiemer vorher gesagt hat. In einem anderen Sinn wird dieses Wort Erweiterung qualifiziert in den letzten Worten des Textes überhaupt, wo er noch einmal sagt, wenn wir hier auf die Entwicklung der Arithmetik zurückblicken, dann erkennen wir ein stufenweises Aufsteigen. Und dort beschreibt er dann so etwas, was ich nennen würde, eine Art von Reflexionsstufentheorie der arithmetischen Sprache, in der diese ganzen Unterscheidungen von Typentheorie oder in der sozusagen nichts zu sehen ist davon, dass er eine metalogische Aussage machen will, aber in der er sozusagen seinen eigenen Weg, als einer beschreibt, auf dem sozusagen Begriffe, die auf einer niedrigeren Ebene implizit verwendet werden, auf einer höheren Durchbildung neuer Begriffe sozusagen explizit gemacht werden können. Und was dort das Wesentliche ist, ist eben genau dieser Übergang von Funktionen erster zu Funktionen zweiter Stufe. Ich entschuldige mich für die Überlänge des Angebots. Danke für Ihre Geduld.
Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Ich sollte Ihnen wahrscheinlich Ihre Mittagspause lassen, aber trotzdem, vielleicht gibt es noch eine Frage. Wollen Sie den Witz noch erzählen?
Wollen Sie den Witz hören? Also gut. Also Sie müssen jetzt zurückdenken an die Stelle, wo ich gesagt habe, also es ist ein ganzer springender Punkt, dass es gar nicht möglich ist. Die Bedeutung der Gleichung an dieser Stelle müssen wir auf die Seite 8 zurückgehen, sozusagen wirklich als den Sachverhalt aufzufassen, der das verifiziert, weil es so einen Sachverhalt nicht gibt. Das ist einer der Punkte, auf den Wittgenstein ganz stark da den Finger gelegt hat. Es gibt keinen Sachverhalt, den eine Gleichung zum Ausdruck bringt. Aber man kann es nehmen, sozusagen als ein Element einer Objektsprache. Ne? Und jetzt ein Fragment einer Objektsprache. Und ich habe gesagt, es ist eben auch nicht tauglich, sozusagen jetzt die Zahl 3 in einer besonderen Weise auszutauschen, weil es ja wurscht ist, was ich hinschreibe. Ich kann ja hinschreiben, 3 ist gleich, was habe ich gesagt, 78 weniger 75, und dazu erzähle ich Ihnen jetzt den Witz, den mir vor vielen, vielen Jahren ein ganz bedeutender Mann, ein Erziehungswissenschaftler, erzählt hat. Es handelt sich um eine Szene in einer Offiziersschule, in der sozusagen die höhere Bildung in Mathematik betrieben wird. Also findet eine Mathematikstunde statt, und gerade ausgerechnet während der Mathematikstunde für die Offiziersanwärter kommt die Inspektion des Generals. Der General betritt den Raum mit dem Schuldirektor, stellt sich auf und sagt, sind Sie alle ganz nett und adrett aus, toll, was wird denn hier so gemacht? Während auf der Tafel sozusagen die Zeichnungen aus der Darstellung, Geometrie und Formen und so weiter stehen, und sagt, wollen wir das doch mal überprüfen? Und sagt, da stellen wir mal eine Frage. Und da sucht er sich einen aus und sagt, stellen Sie mal auf und jetzt mal eine Frage, was hier so alles gekonnt wird. Was ist, wie viel ist 7 mal 7? Und dann steht er auf und sagt, ah ja, General, 7 mal 7, 7 mal 7 ist natürlich 7 mal 7. Können Sie die Frage wiederholen? Ich sage, na, was ist 7 mal 7? Das werden Sie doch verstanden haben. Ich sage, 7 mal 7, geben Sie mir nach. Geht es ein bisschen hin und her, wir haben es ja auch schon eilig. Sagt er, ich hab's. Sagt er, na, was kommt raus, Ben? Und sagt er, 49. Sagt er, das ist völlig richtig. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Sagt er, naja, 3 mal 7 ist 21. 10 mal 7 ist 70. 10 weniger 3 ist 7. 70 weniger 21 ist 49. Sagt er drauf, toll, Mann. Hätten Sie aber auch einfacher haben können. 5 mal 10 ist 50, weniger 1, 49. Und das ist es, worum es an dieser Stelle sozusagen geht. Man kann es auf jede Art haben und darum ist keine geeignet, sozusagen diesen sozusagen einer privilegierten Zugang zu dem Gegenstand zu liefern, der die Zahl 3 wäre.